Es gibt schon einen Bedarf für die Online-Schulung und ich glaube, dass sich der in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen wird. Das wird irgendwann mal nicht mehr wegzudenken, dass es eben neben der Präsenzschulung auch ein Online-Schulungsangebot geben wird. Und dann dürfen Menschen mit Diabetes einfach wählen, was ihnen besser gefällt. Das glaube ich, das wird irgendwann mal Normalität in den Praxen werden.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Jedes Jahr im November und im Dezember befragt das DIA-Team Diabetologinnen und Diabetologen, Diabetesberaterinnen, Menschen mit Diabetes. Zuletzt zum Beispiel in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und neuerdings sogar in Spanien. Wie steht es um die Digitalisierung und Technologisierung in der Diabetologie oder genauer in den einzelnen Zielgruppen? Und welche großen Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Ärztinnen und Ärzten, Diabetesberaterinnen, Menschen mit Diabetes? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Episode O-Ton Diabetologie Tech Update der Metrix Deutschland. Meine Gäste sind heute wieder, zum Glück, sage ich, Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Die beiden Diabetes-Experten und ihr DIA-Team zeichnen verantwortlich für den topaktuellen DT-Report 2025. Mein Name ist Günther Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Bei uns entstehen Medien wie die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum, Diabetes, Stoffwechsel und Herz und viele Podcast- und Videoreihen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Günther, grüß dich.
Hallo Günther, guten Tag.
Bernd, gleich rein in die Sache. Wie viele Menschen haben in der aktuellen Auflage der Befragung denn teilgenommen? Also wie viel ärztliches Personal, wie viele Diabetesberaterinnen, wie viele Menschen mit Diabetes?
Wir haben ja die Umfrage in drei Ländern, in der Dachregion, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht und in Spanien. Insgesamt haben 1256 Ärzte und Diabetesberater, sogenannte Healthcare Professionals, geantwortet. Und immerhin 2515 Menschen mit Diabetes, also eine ganze Menge. Wenn wir uns die Diabetologen angucken, also die Healthcare Professionals, etwa 70% sind Diabetesberater oder Assistentinnen, die geantwortet haben und ca. 30% Diabetologen. Bei den Menschen mit Diabetes waren tatsächlich mehr Menschen mit Typ 1 Diabetes, die geantwortet haben, etwa 70%, 10% waren Kinder und 20% Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, ja, so Schweiz und Österreich haben so 18 Millionen, wir haben etwa ein bisschen mehr als 80 Millionen Einwohner, dann passt das ganz gut, dass etwa 80% der Antworten aus Deutschland kommen und 20% aus Österreich und der Schweiz und neuerdings jetzt auch aus Spanien.
Lutz, lass uns reden bitte heute vor allem über die Ergebnisse in Deutschland, also wenn wir mal genauer uns die Zielgruppe Ärztinnen und Ärzte anschauen, die sich beteiligt haben, welche Zusatzweiterbildungen haben die Ärzte und Ärztinnen? Wie alt sind sie? Welche Praxisformen sind denn abgebildet im DT-Report 2025?
Ja, dann lass uns vielleicht mal mit dem Aspekt des Alters beginnen, Günther. Was man eben deutlich sieht, wenn man sich auf die Verteilungskurven guckt, dass der Mittelwert des Alters bei den Ärzten in Deutschland ist 56 Jahre mit einer Standardabweichung von knapp 9 Jahren. Man sieht eben, dass da so die Diabetologinnen, Diabetologen, so wie ich selber auch, älter werden. Das ist ja ungefähr Gleichverteilung, 47% Männer, 53% Frauen, die geantwortet haben. Und man sieht eben, wie gesagt, so den Alterspeak bei in der Gruppe 56 bis 60 Jahre. Wenn man sich jetzt auf die Fachkräfte guckt, also Schulungs- und Beratungskräfte guckt, und da auf den Alter guckt, dann ist es ähnlich. Mit anderen Worten, hier ist der Mittelwert 50 Jahre und der Peak liegt ebenfalls in der Gruppe 56 bis 60. Also wir sehen, da gibt es eine Veralterung in den Gruppen, die hier das ausgefüllt haben. Das ist ja ein Trend, den wir in der Diabetologie insgesamt sehen, der auch ein klares Problem darstellt. Wenn wir jetzt da ein bisschen gucken, wo sind diese Menschen lokalisiert in den KV-Bereichen in Deutschland beziehungsweise in den Kantonen, Bundesländern in Österreich und der Schweiz, dann ist die Verteilung relativ homogen, aber es gibt so ein paar Bundesländer oder KV-Bereiche in Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein, die sehr stark sind, andere sind da gerade im Osten dünner vertreten, aber immerhin. So, deine Frage bezog sich ja, was haben die für eine Ausbildung, die in Deutschland, wenn wir darauf gucken, dann haben so knapp 50% eine Ausbildung als Diabetologe nach der Ärztekammer, beziehungsweise ausschließlich Diabetologe sind 21%, beziehungsweise dann nur Ärztekammer 29%. Wenn man sich die anderen Organisationen anguckt, wo die Ärzte Mitglieder sind, dann sind 92% in der Deutschen Diabetesgesellschaft vertreten. Bei den Beraterinnen sind immerhin 89% Mitglied im VDBD. Eine ganze Reihe von den Kollegen sind auch knapp 50% im BVND, beziehungsweise 7% bei Vindia. Die anderen in anderen Bundesländern, also in der Schweiz zum Beispiel, sind 88% in der Mitglieder der Schweizerischen Diabetesgesellschaft. Die hat ja da auch die Endokrinologie drin. Eine ganze Reihe von denen sind auch Mitglied im ERSD. Wenn man sich dann noch so ein bisschen anguckt, wo sind die beschäftigt, dann kann man sagen, so, wenn man die in Deutschland sich anguckt, sind immerhin 41% der Ärzte in Gemeinschaftspraxen, 28% in der Einzelpraxis und 15% in einem Versorgungszentrum. Also, wir decken mit oder wir sehen mit diesem Befragung eben eine gewisse Bandbreite an verschiedenen Einrichtungen, aber auch eben an Organisationen, in diesen Menschen aktiv sind.
Lass mich nochmal nachfragen, Lutz, neben den sehr interessanten Daten, wie digital, und das heißt ja auch so DT-Report, wie digital sind denn die diabetologischen Einrichtungen, Stichpunkte, Online-Rezept, Videosprechstunde, digitale Protokollbesprechung etc.?
Da gibt's auch interessante Unterschiede. Also schon, wenn man sich anguckt, wie das mit der Online-Rezeptbestellung aussieht, da ist in Deutschland immerhin 70% der Einrichtungen, die hier geantwortet haben, die sowas aufweisen können, wären nur 38% bzw. 36%, also knapp die Hälfte, sage ich mal, von der deutschen Situation in der Schweiz und Österreich so sind. Eine Online-Videosprechstunde haben in Deutschland so 44% und ungefähr wiederum die Hälfte in den beiden anderen Ländern. Die Unterschiede sind nicht ganz so ausgeprägt bei der digitalen Protokollbesprechung im Rahmen von Schulungen, aber auch noch da. Also die Praxen in Deutschland sind erstmal relativ gut ausgestattet und aktiv. Die in der Schweiz und Österreich sind da etwas weniger stark ausgerüstet.
Bernd, kommen wir zur Einstellung der Diabetologinnen und Diabetologen zur Digitalisierung. Ist die denn positiv dargestellt im neuen DT-Report? Und vielleicht kannst du auch beschreiben, wie die Einstellung heute ist und wie sie vielleicht vor 3 oder 5 Jahren war.
Also die ist überragend positiv, muss man wirklich sagen. 88% in Deutschland sagen, dass sie eine total positive Einstellung zur Digitalisierung haben. Nur 1% haben eine negative. Das ist überragend, wird nur ein bisschen getoppt von den österreichischen und schweizerischen Kolleginnen und Kollegen, die haben nämlich zu 95% und 94% eine positive Einstellung zur Digitalisierung. Und wir stellen diese Frage seit 2018. Da haben wir gestartet mit einer positiven Einstellung von 64%. Im Jahr 2020 haben wir erstmalig die 80% geknackt, da waren es 82. Und wenn man sich die Kurve anschaut, ständig steigende positive Einstellung zur Digitalisierung. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass fast jeder Diabetologe merkt, dass Systeme wie CGM, AID-Systeme, Apps und etwas tatsächlich die Versorgung verbessern. Also 1%, die nicht überzeugt sind, das ist deutlich, deutlich besser als die allgemeine Einstellung zur Digitalisierung, wo es doch viele Menschen gibt, die eher skeptisch sind und sagen, das geht mir alles zu schnell und da eher auch die Risiken sehen. Also in der Diabetologie überragend positive Einstellung zur Digitalisierung.
Kannst du uns denn vielleicht nochmal als Nachfrage ganz pauschal sagen, die Befragten, sind die eher entlastet oder eher belastet durch Diabetestechnologie? Die Antwort haben wir jetzt ja schon ein bisschen rausgehört.
Ja, das ist tatsächlich, wir fragen auch immer, sie glauben, dass die neuen Technologien tatsächlich Menschen mit Diabetes das Leben leichter machen. Und zu 70% glauben sie das tatsächlich. Das ist sehr gut. Und entspricht ja auch so ein bisschen dem, was man mitbekommt, dass auch Menschen mit Diabetes diese Einstellung haben. Dazu kommen wir im nächsten Podcast ja. Aber interessant ist auch, dass wir auch gefragt haben, ob denn die neuen Technologien auch mit neuen Herausforderungen, neuen Belastungen verbunden sind. Und da sagen die meisten ja. 25% sagen ja, es gibt wirklich auch neue Belastungen. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei jeder neuen Innovation so ist, dass man immer einen Schritt nach vorne macht, aber neue Probleme auftauchen. Zum Beispiel die Abhängigkeit von der Technik, die Fehleranfälligkeit, die Schwierigkeiten, die Kontrolle abzugeben oder auch tatsächlich, dass man jetzt mehr die Weiße tragen muss und sich darüber ärgert. Also es gibt auch einige Herausforderungen, die mit neuen Technologien verbunden sind, aber insgesamt auch ein sehr positives Bild. Die allermeisten sind der Überzeugung, dass es Menschen dabei unterstützt, das Leben mit Diabetes einfacher zu machen, und das ist ein sehr, sehr guter Befund.
Lutz, hast du darüber hinaus noch was herausgelesen aus dem aktuellen DT-Report, was Belastungen der Diabetes-Teams angeht?
Ja, es ist schon interessant, wenn man sich die Zahlen anguckt und die Themenkomplexe. Also die Hauptantworten für die diabetesbezogene Belastung sind die Stichworte Überforderung und technische Probleme. Also ich weiß ja nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber ich glaube, ich selber muss dreimal am Tag seufzen und sagen, ach verdammt nochmal, wie ging das nochmal, und oh, ich blick's nicht mehr und so weiter. Also dass auch unsere Kollegen, die hier geantwortet haben, so das Gefühl haben, so Mann, das sind aber jetzt viele verschiedene Systeme und wie war das bei der Pumpe nochmal und hier bei dem CGM-System und schon wieder gibt's da ein neues Update hier. Und so, also eine gewisse Überforderung scheint bei vielen, wirklich, also zwei Drittel mindestens, ein Thema zu sein. Technische Probleme finde ich doch interessant, dass das fast mit 67% versus 68% gleich ist. Also da gibt's doch wohl im Alltag ein bisschen, vielleicht auch im Gegensatz zu dem, was immer so die Werbung suggeriert, alles von selber. In Praxis dann anscheinend nicht so, denn wenn zwei Drittel sagen, es gibt da Probleme, dann wird eben immer mal die Datenübertragung nicht so sein, wie man sich das vorstellt, oder es gibt Dinge, ja, warum fällt dieser Sensor jetzt wieder aus? Keine Ahnung und so weiter. Also es gibt da schon auch Verbesserungspotenzial, drücken wir es doch mal freundlich aus. Und auch bei den anderen Dingen, unerfüllte Erwartungen, also Erwartungsmanagement, immerhin mit 40% auf dem dritten Platz bei den deutschen Healthcare Professionals, schon noch ein Thema. Die anderen Dinge, ich sage jetzt mal nur ein bisschen die Wörter, so Gefühl der Abhängigkeit, mangelndes Vertrauen, vermehrte Beschäftigung, zu hoher Aufwand, mehr Sichtbarkeit und zu geringer Nutzen, da sinkt es ab. Und gerade der letzte Punkt, zu geringer Nutzen, ist mit 5% den schon sehr weit unten. Mit anderen Worten, ja, es ist eine Belastung da. Andererseits sieht man aber auch den Nutzen sehr stark.
Bernd, welche Rolle nehmen denn laut aktuellen Ergebnissen des DT-Reports die AID-Systeme in den diabetologischen Einrichtungen ein? Und was sagen denn die Ärzte aus ihrer Sicht? Wie reagieren ihre Patienten auf AID-Nutzung? Positiv vor allem, oder?
Also wir haben auch hier wieder nach der Bedeutsamkeit und Nutzung aktuell und in 5 Jahren gefragt. Und das Interessante ist, dass diese Befragung jetzt schon 5 Jahre lang läuft, sodass wir auch jetzt sehen können, was die Diabetologen vor 5 Jahren geantwortet haben und wie die Realität jetzt ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Diabetologen eine ständige Bedeutsamkeit oder eine steigende Bedeutsamkeit der AID-Systeme haben, aber dass sie die Nutzung vor 5 Jahren unterschätzt haben. Also die Entwicklung ist schneller, als die meisten Diabetologen vor 5 Jahren sich das vorstellen konnten. Wir haben jetzt einen Sprung auch gehabt bei den AID-Systemen von 21% aller Menschen mit Typ-1-Diabetes 2023 auf 30%, also jeder dritte Mensch mit Diabetes, Typ-1-Diabetes, hat mittlerweile ein AID-System. Und wir haben auch gefragt, wie viel sie glauben, wie viel in 5 Jahren ein AID-System nutzen. Und da ist Schweiz, Österreich und Deutschland sehr, sehr einheitlich, dass sie glauben, dass es über 70% sind, die dann mit einem AID-System versorgt werden. Was ich auch absolut spannend finde, wir haben mal gefragt, jetzt mal ganz unabhängig von der Erstattungssituation, wo glauben Sie denn, ist eine medizinische Indikation für Menschen mit einem AID-System? Und da glauben die meisten Diabetologen, und da ist auch wieder eine große Einigkeit zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland, dass Kinder und Jugendliche zu 90% tatsächlich mit AID-Systemen versorgt werden sollten, ebenfalls die Erwachsenen. Aber, und das fand ich spannend, 65% aller Menschen mit Typ-2-Diabetes und einer intensivierten Insulintherapie und immerhin 40% mit einer BOT. Also die meisten Diabetologen schätzen, dass es ebenfalls eine Indikation gibt für Typ-2-Diabetes. Das fand ich einen wirklich interessanten Befund. Und was natürlich auch interessant ist, wie viele AID-Systeme werden denn in Deutschland von verschiedenen Herstellern genutzt? Und da haben wir 2024 ein Bild, wo man gegenüber 23 sieht, dass dieser Markt sehr, sehr virulent ist. Also 2023 wie 24 ist der Blatthirsch immer noch Medtronic. Da gibt es die meisten AID-Systeme im Markt. Aber man sieht, dass im letzten Jahr drei Firmen absolut aufgeholt haben und fast gleiche Marktanteile haben. Das ist die Tandem, das ist die Ypsomed und Insulet. Und die haben tatsächlich sehr große Sprünge gemacht von 2023 auf 2024. Das heißt, man sieht, dass immer mehr Systeme auf den Markt kommen und die auch tatsächlich genutzt werden. Und vielleicht eine letzte, finde ich, ganz interessante Information. Wir haben dann gefragt, welche Auswirkungen denn die AID-Systeme so auf die Praxis haben. Und da ist immer auch wieder sehr einheitlich der erhöhte Schulungsaufwand, der als das wichtigste Problem angesehen wird. Also das ist etwas, was fast 80% sagen, ja, das ist ein Problem. Wir haben einen erhöhten Schulungsaufwand, aber wir haben jetzt keine sehr guten Schulungsmaterialien dazu. Aber positiv dagegen wieder, die Therapie, glaube ich, wird nicht riskanter. Die Diabetes-Teams werden nicht überflüssig. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz positiv. Und eine letzte Zahl, die ich interessant finde, ist, wie viel Prozent der Patienten, die eigentlich für ein AID-System geeignet wären, lehnen das ab. Und das sind immerhin in Deutschland 27%. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der geeignet ist, tatsächlich auch zu einem AID-System greift. 7% etwa brechen die Nutzung ab. Und die Diabetologen schätzen, dass so 20% nicht besonders gut mit AID-System zurechtkommen. Und das zeigt schon, Schulung und andere Dinge sind wirklich wichtig. Also das ist kein Selbstläufer. Also man kann nicht das Ding anhängen und glauben, dass das von alleine läuft, sondern das ist eben auch etwas, wo Menschen skeptisch sind, einige es ablehnen und einige die Nutzung abbrechen und einige einfach so semi-gut damit zurechtkommen. Das ist so ein bisschen das Bild der Diabetologen bezüglich der AID-Systeme.
Lutz, eine Weltrekordfrage an dich, bevor ich nochmal eine detailliertere habe. Kannst du den zufälligen und flüchtigen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in zwei Sätzen sagen, was genau sich hinter AID-Systemen verbirgt?
Also es steht dafür, dass wir die Informationen, die kontinuierlich über den Glukoseverlauf in dem Körper des Menschen, der so ein CGM-System nutzt, auch direkt dafür nutzen, mit geeigneten Rechenvorschriften eine Insulinpumpe, die dafür aktuell meistens verwendet wird, so anzusteuern, dass die richtige Menge in dem Moment bedarfsgerecht appliziert wird, um die Glukosekonzentration im Körper in einem relativ engen Zielbereich für fast die ganze Zeit des Tages zu halten.
Es war jetzt zwar sogar nur ein Satz, aber es waren mehrere Nebensätze und Einschübe. Aber ich finde, es erklärt, was eigentlich eine automatische Insulindosierung bedeutet. Du hast aber im Nebensatz schon erwähnt, Lutz, Typ-2-Diabetes und auch die Adipositas rücken mehr und mehr in den Fokus hinsichtlich Technologie. Und jetzt kommen natürlich die CGM, die kontinuierliche Glukosemessung, auch mehr in den Fokus. Hat das auch in eurer Befragung sich deutlich wahrnehmbar abgebildet? Und wie ist deine Zukunftseinschätzung, was kontinuierliche Glukosemessung und Typ-2-Diabetes angeht und damit natürlich auch eine Relevanz für Hausarztpraxen?
Ja, ich würde vielleicht nochmal eine Sekunde auf das, was Bernd so zum Schluss gesagt hat, zurückgehen wollen. Und das finde ich eben einen klaren Charme auch so von dem DT-Report, dass man die Realität in einem gewissen Sinne abgebildet sieht. mit der Bandbreite, also all den positiven, aber auch den teilweise, naja, vielleicht ein bisschen überraschenden oder kritischen Aspekten. Auf deine Frage zurück, wenn man Patienten mit Typ 2 Diabetes sich anguckt, was glauben die, was ist, also jetzt hier von den Ärzten wohlgemerkt gesagt, was ist auf Platz 1 in der Zukunft der Typ 2 Therapie? Das sind die medikamentösen Ansätze. Also ich denke, hier ist weitgehend im Kopf der Ärzte gewesen, GLP-1 in den verschiedenen Varianten und so weiter. Aber auf den Plätzen 2 und 3 fast gleich auf sind verhaltensbezogene Ansätze, also ich sage Stichwort Biofeedback, beziehungsweise technische Ansätze, also alles, was CGM, AID und so weiter heißt. Wenn wir aber da jetzt mal hingucken zu CGM bei Typ 2, und da hat sich ja nun doch einiges getan in den letzten Jahren, dass da genommen wird, also die Bedeutsamkeit von CGM ist mit 96% auf dem ersten Platz. Also das wird also sehr hoch eingestuft von den Kollegen in Deutschland. Dann danach kommt erst AID mit 90%, aber eben auf Platz 2. Und die Inkretintherapie, die gerade auf 1 war, taucht erst beim dritten Punkt auf, am dritten Platz mit 85%. Interessant ist, wie viel niedriger elektronische Patientenakten und so weiter, aber auch Online-Videosprechstunde gesehen wird, wobei da die Zuwächse in den nächsten 5 Jahren besonders groß gesehen werden. Also ich denke, bei CGM hat sich da schon so in den Köpfen die Bedeutung sehr klar festgesetzt. Also das ist das eine, naja, ich vermeide dieses Wort immer sehr gut. Ich kann, also diese Revolution, die hat irgendwie stattgefunden, dass man da einen wirklichen Film sieht und nicht nur Schnappschüsse. Also das ist schon was, was wirklich angekommen ist. Und da ist die Zukunft sehr klar.
Kannst du vielleicht noch eine Einschätzung abgeben? Die ist natürlich jetzt nicht durch den DT-Report 2025 zu beantworten. Wie viele der Menschen mit Typ-2-Diabetes, in Klammer und Insulintherapie, Klammer zu, haben denn schon CGM, tragen denn schon Sensoren?
Also wir haben da jetzt keine Daten zu für die, Bernd, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, für die verschiedenen Insulintherapieformen. Also üblicherweise denkt man ja da immer, und so war ja auch vom die Kostenübernahme vor einigen Jahren, dass wir über intensivierte Insulintherapie reden. Wobei es klar ist, dass eben heute auch eine ganze Reihe von den Patienten mit Typ-2-Diabetes, die auf einer reinen Basaltherapie sind, das verwenden und vermutlich auch einige, die gar keine Insulintherapie haben. Aber die Menge an Informationen über, was bewirkt ein bestimmtes Lebensmittel bei mir und so weiter, scheint so attraktiv zu sein, dass das für die Patienten, obwohl es an sich nur eine diagnostische Maßnahme ja ist, CGM, auch eine Art Therapie gleichzeitig bedeutet, denn die Menschen sehen, was mit ihnen passiert, wenn sie sich bewegen und so weiter und damit auch eine Möglichkeit haben, wir hatten ja gerade auch das Stichwort Biofeedback, Dinge in ihrem Alltag, in ihrem Leben zu ändern, und das scheint für sie eine gehörige Relevanz zu haben.
Lutz, wir haben eine Zahl, die tatsächlich mich sehr verwundert hat. Wir haben nämlich tatsächlich auch gefragt, der Anteil von Menschen mit Typ-2-Diabetes mit CGM-Nutzung, und da hatten tatsächlich die Ärzte angegeben, dass etwa 27% aller Menschen mit einer ICT-Therapie nur CGM haben. Und das ist sehr verwunderlich, weil der GBA-Beschluss deckt ja auch ab, dass prinzipiell Menschen mit einer intensivierten Insulintherapie, unabhängig davon, ob sie Typ 1 oder Typ 2 haben, eigentlich geeignet sind für ein CGM-System. Also ich glaube, da ist durchaus noch Luft nach oben, während so CGM-BOT mit 4% oder ORD mit 5% im Moment noch keine Rolle spielen, aber ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass das zukünftig absolut an Bedeutung zunehmen wird. Es ist nicht einzusehen, warum Menschen mit einer BOT nicht genauso von CGM profitieren sollten wie Menschen mit einer ICT.
Apropos virtuelle Diabetes-Schulung ist ja auch schon gefallen, Bernd. Wie ist denn hier der Stand in den Einrichtungen, die ihr befragt habt, und wie wird sich die Situation entwickeln? Was sagen eure Befragten?
Bezüglich der Online-Schulung waren sie so ein bisschen skeptisch, ob das in nächster Zukunft wirklich kommen wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass im Jahre 2024, wo die Befragung war, ja, der GBA-Beschluss erst im März war Und die Umsetzung, die Erlaubnis, Videoschulung zu machen, das dauert in Deutschland einfach immer ein bisschen länger. Das heißt, die Anbieter von Schulungen müssen erst ihre Curricula ändern, dann müssen sie der Krankenkasse einreichen, dann muss das zum BAS, die müssen das genehmigen, dann geht's zurück zur Krankenkasse und dann muss das in den verschiedenen KV-Regionen in die Verträge umgesetzt werden. Und das war im Jahr 2024 noch nicht der Fall, sodass das natürlich eine interessante Frage ist, die wir 2025 wieder stellen werden, ob sich da was geändert hat. Aber wir haben natürlich einige Fragen zur Online-Videoschulung gestellt und die sind sehr positiv ausgefallen. Also die allermeisten glauben, dass die Online-Schulung tatsächlich eine sehr sinnvolle Ergänzung zur Präsenzschulung sind und dass sich da besonders so spezifische Schulungsangebote, zum Beispiel fremdsprachige Schulungen, besser umsetzen lassen. Und dass man auch praxisübergreifend besser schulen kann. Das ist besonders bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne Insulin, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und dass man vielleicht auch durch die Online-Schulung Menschen erreichen kann, die zum Beispiel räumliche oder zeitliche Probleme hatten, an der Schulung teilzunehmen, dass die dann durch ein Online-Angebot, das man viel flexibler machen kann, vielleicht eher gewinnen kann, an einer Schulung teilzunehmen. Und ein Spoiler schon für die nächste Folge, wo wir uns mit den Antworten von Menschen mit Diabetes beschäftigen. Ne? Die sind sehr, sehr positiv gegenüber der Online-Schulung. Bei den Eltern sind es fast die Hälfte, die sagen, wenn ich wählen könnte, Head-to-Head-Vergleich, ich hätte die Wahl zwischen einer Präsenzschulung und einer Online-Schulung, würden fast die Hälfte eine Online-Schulung wählen. Und mehr als ein Drittel aller Menschen mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes würden das ebenfalls wählen. Also von daher, es gibt schon einen Bedarf für die Online-Schulung und ich glaube, dass sich der in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen wird. Das wird irgendwann mal nicht mehr wegzudenken, dass es eben neben der Präsenzschulung auch ein Online-Schulungsangebot geben wird. Und dann dürfen Menschen mit Diabetes einfach wählen, was ihnen besser gefällt, was zeitlich besser passt. Und das, glaube ich, das wird irgendwann mal Normalität in den Praxen werden.
Das ist ja auch das Schöne an eurem Format Report, dass man eben die verschiedenen Zielgruppen nicht nur hat, sondern miteinander vergleichen kann. Und das ist absolut modern und auch zeitgerecht. Vielleicht auch war scheinbar Zeit schon voraus, dass man die Patienten so dermaßen, Patientenperspektive so dermaßen mit einbezieht. Du hast jetzt schon mehrfach darauf verwiesen, auf unsere nächste Folge, in der wir die Ergebnisse des Reports bringen, aus Perspektive der Menschen mit Diabetes. Da gibt's für die flüchtigen Zuhörenden heute ein ganz einfaches Rezept. Abonnieren Sie unseren Podcast und dann sind Sie bei der nächsten Folge natürlich auch dabei. Bernd, nochmal vielleicht zwei Sätze zu den Hürden, also zu der Skepsis hinsichtlich Online-Videoschulung in der Praxen. Fallen dir da noch oder hast du da noch oder Lutz, habt ihr da noch zwei, drei Stichpunkte parat? Was sind die Hürden neben der Bürokratie, die du ja genannt hast, GBA, Umsetzung, Dauer etc.?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass die Online-Schulung so ein Up and Down hat. Also es gab sie während Corona, dann ist es wieder nicht erlaubt worden. Und dann hat man eigentlich die Praxen wieder voll gehabt mit der richtigen Schulung und da denkt sich, oh Gott, was sollen wir jetzt alles noch machen? Das hat ein bisschen dazu geführt, glaube ich, dass die Videoschulung, in Anführungszeichen, ein bisschen verbrannt ist. Und das sieht man auch, wenn man sich die Zahlen aus Österreich und Schweiz anschaut. Die haben ein viel positiveres Bild der Videoschulung gegenüber als in Deutschland. Also das ist wirklich sehr interessant. Also deutlich bessere Erwartungen an die Online-Schulung in Österreich und in der Schweiz. Vielleicht ist diese Bürokratie in Deutschland, dass es so ewig lang dauert und dass man gar nicht weiß, was jetzt genehmigt ist und nicht genehmigt ist und dass man wieder nur zertifizierte Portale benutzen darf und nicht einfach per Zoom oder Link das machen darf. Das alles führt so ein bisschen dazu, dass die Leute, ich glaube, ein bisschen genervt sind von diesem ganzen Prozess. Ich glaube, die Online-Schulung ist für die allermeisten kein Thema. Die sehen das ja in ihrem Alltag, wie viel online möglich ist, was wir uns vor Corona überhaupt nicht vorgestellt haben. Und warum soll eine Schulung nicht genauso gehen wie jetzt eine Besprechung oder ein Podcast? Wir sitzen ja auch jetzt nicht zusammen im Studio, sondern jeder sitzt zu Hause. Warum soll das denn mit der Schulung nicht anders gehen? Also das sind die meisten, glaube ich, schon auch davon überzeugt. Sie sind einfach nur genervt von diesen ganzen Prozessen, die da außenrum sind. Ich glaube, so kann man das in Deutschland vielleicht so erklären, warum die Online-Schulung eher ein bisschen zurückhaltend noch bewertet wird. Übrigens genauso wie die Online-Sprechstunde. Da gibt's keine großen Unterschiede. Also die Online-Sprechstunde, die ja eigentlich auch bei Diabetes sehr sinnvoll wäre. Da sieht man ja in anderen Ländern, dass das bestens funktioniert. Lutz kann sich erinnern an die Diatec, wo jemand vom Steno-Institut gesagt hat, dass er viele Menschen mit Typ-1-Diabetes, Kinder, über ein Jahr überhaupt nicht sieht, sondern dass das alles online läuft und dass die Eltern total zufrieden sind. Also ich glaube, Online-Schulung und Online-Sprechstunde sind in Deutschland absolut unterschätzt. Ich glaube, dass das auch die Bedürfnisse von Menschen nicht entsprichte, dass es doch eine große Anzahl gibt, die, wenn es entsprechende Angebote geben würde, das auch nutzen würden.
Du hast ja auf die Daten aus Dänemark, die vorgestellt worden sind von der Steno-Klinik, da sich bezogen. Das wird ja in Dänemark jetzt auch ausgebreitet in die anderen Landesteile. Aber du hast ja auch ein bisschen eine Referenz zu den Kindern gemacht, also was die Simone von Sengbusch mit Widiki da hatte. Ich denke, Bernd, da hängen ja auch immer die Kostenübernahmen und so weiter dran an diesen Themen.
Oder guckt der Diabeter in Holland an, die machen das jetzt seit 15 Jahren, dass sie ganz, ganz viel auch, aber wirklich auch sehr intelligent gesteuert, tatsächlich auch per Videokonsultationen machen und das funktioniert bestens. Also das ist nicht ein Problem, glaube ich, dass es nicht funktioniert, sondern dass die Prozesse außenrum so quälend langsam sind, die irgendwie so die Menschen in Deutschland so ein bisschen skeptisch machen gegenüber diesen neuen Formaten Videoschulung, Videosprechstunde.
Lutz, habt ihr auch nach künstlicher Intelligenz in den Einrichtungen gefragt und oder zumindest nach Einsatzgebieten, nach Einsatzfeldern? Und wenn ja, was gab es da an Antworten?
Also ich denke, bei KI ist es ja so, dass das noch so die große Zukunftshoffnung ist. Man kann ja keine Tageszeitung mehr lesen, ohne 2, 3 Artikel dazu zu finden. Und ich denke eben gerade, wir hatten das Thema AID, also automatisierte Insulindosierung. Und da wird ja in Zukunft über künstliche Intelligenz noch ganz viel passieren, meiner Einschätzung nach, dass diese Systeme einfach sehr viel mehr mitbekommen, auch über andere Datenquellen. Wie viel läuft mein Benutzer? Was ist die Umgebungstemperatur und so weiter? Also eine Individualisierung der Therapie bei AID-Systemen durch KI passieren wird. In dem Sinne wird ja in den Praxen in Zukunft auch nochmal mehr Decision Support erfolgen. Wir hatten ja das Altersthema vorhin. Da wird es einfach eine Unterstützung geben müssen in den Praxen, dass die Ärzte, die Beraterinnen eben Hinweise bekommen über solche cleveren Systeme. Was ist bei dem Patienten, der vor mir sitzt, jetzt das Thema? Was muss ich mit dem tun und so weiter? Also da wird es Informationen geben. Bernd, hast du aus der Befragung da noch irgendwas rausgelesen?
Naja, wir haben ja auch ein bisschen gefragt, in welchen Bereichen KI am ehesten auch seinen Durchbruch finden wird. Und da waren tatsächlich Algorithmen für AID-Systeme, verbesserte Algorithmen an erster Stelle gewesen. Und dann auch tatsächlich automatisierte Erkennung von Nahrungsmitteln. Das ist auch etwas, was, glaube ich, so ein Need ist, dass man nicht mehr die Nahrungsmittel eingeben muss, sondern dass das automatisch erfasst wird. Und dann natürlich auch in Richtung personalisierte Medizin, dass man individualisierte Prognosen geben kann auf der Basis von relativ vielen Daten. Und da gibt es sehr viele KI-Algorithmen ja fast für alle Folgeerkrankungen mittlerweile, die das Risiko, das persönliche Risiko, zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden oder blind zu werden oder an die Dialyse zu müssen, sehr genau auch tatsächlich ausrechnet. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Fortschritt, wenn man wegkommt von, ja, durchschnittlichen Studienergebnissen von großen Gruppen, die man dann auf die einzelne Person überträgt, hin zu tatsächlich individuellen Prognosen, wo man die persönlichen Daten des Menschen nimmt und dann über einen Algorithmus ausrechnet, welche Prognose hat denn jetzt der Herr Heinemann oder der Herr Nuber zum Beispiel jetzt bestimmte Dinge zu bekommen oder nicht zu bekommen. Das ist immer wichtiger, wenn ich dir, Günther, sagen würde, du hast eine 30-prozentige Chance, in den nächsten 10 Jahren einen Schlaganfall zu kriegen und du kannst das und das machen und dann reduziert sich dein Risiko auf 15%, bin ich mir ziemlich sicher, dass du in Aktion gehen würdest und wahrscheinlich viel tun würdest, um dieses Risiko zu vermeiden.
Ja, auf jeden Fall sehr anschaulich, klar. Bernd, ihr habt auch, wie ihr es genannt habt, am Anfang eine absolut nennenswerte Anzahl an Diabetesberaterinnen befragt. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie viele der Befragten tatsächlich Diabetesberaterinnen waren? Und dann vielleicht nochmal so ganz grob sagen, in welchen Bereichen denn die Einschätzungen der Beraterinnen wegdriften von den Einstellungen der Ärztinnen und Ärzten?
Also wir hatten in Deutschland tatsächlich über 500 Diabetesberaterinnen, die geantwortet haben. Das ist eine stattliche Zahl. Dafür auch nochmal vielen Dank, dass so viele mitgemacht haben. Und ich finde es ganz interessant, dass die Diabetesberater eigentlich relativ homogen antworten mit den Ärzten. Da ist kein großer Unterschied in vielen Bereichen zu sehen. Deshalb haben wir oft jetzt auch die Antworten zusammengenommen, weil da wirklich keine großen Unterschiede sind. Aber natürlich gibt es ein paar Unterschiede, die schon interessant sind. Und ich glaube, die Diabetesberater sind ein Tick näher noch bezüglich der Technik am Patienten dran. Also die sind einfach viel mehr, glaube ich, im täglichen Geschäft so drinnen, dass sie die Feinheiten, wie man was wie einstellt, welches System welche Vor- und Nachteile hat, drinnen als Ärzte. Das sieht man zum Beispiel, dass die Ärzte sagen, viel eher als die Diabetesberater, ich habe ein riesengroßes Problem, up-to-date zu bleiben. Oder ich habe auch tatsächlich die Vielzahl der Systeme überfordert mich. Da ist ein großer Unterschied. Die Diabetesberater haben da viel weniger dieses Problem als die Ärzte. Die Ärzte klagen eher über das, was sie auch machen, nämlich der Aufwand bei der Antragstellung. Das ist das größte Problem für die Ärzte auch. Das ist übrigens signifikant in Deutschland erhöht im Vergleich zu Österreich oder der Schweiz. Also da sehen wir wieder so ein bisschen das Thema Bürokratismus. Die Antragstellung in Deutschland ist komplizierter als in Österreich und in der Schweiz. Das haben wir auf unserem Symposium auf der Diatec auch ziemlich ausführlich mit den Kollegen aus Österreich und der Schweiz besprochen. Und ich glaube auch die Kostenerstattung treibt eher die Ärzte rum, während die Diabetesberater tatsächlich, glaube ich, viel mehr auch so jeden Tag ganz genau mit diesen Systemen arbeiten und da einfach, glaube ich, einen Tick näher dran sind als die Ärzte, wenn es um die praktischen Umsetzung im Alltag geht, welches Menü man aufrufte, wie man etwas verändert. Ich glaube, da sind sie eher die Profis und da sind Ärzte manchmal ein bisschen schon raus, weil sie sich eher tatsächlich mit dem Ergebnis von AID-Systemen, den Glukosewerten beschäftigen, aber nicht mit den Feinheiten der Einstellung. Das wird immer mehr auch der Job von Diabetesberatern und Diabetesberaterinnen.
Lutz, kannst du das bestätigen? Du hast ja sehr viel Zeit deines Berufslebens mit früher Blutzuckerwerten, Glukosewerten, Diabetestechnologie verbracht, ja. Sind es die Diabetesberaterinnen, die in der Vergangenheit zumindest oder auch bis heute die Diabetestechnologie vermittelt haben, hin zu den Patienten tendenziell?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass die entscheidende Schnittstelle sind für die alltäglichen Themen in der Handhabung der Diabetestechnologie. Etwas, was ich auch immer wieder ein bisschen mantramäßig bei Besprechungen, bei Meetings hervorhebe, dass die wirkliche Bedeutung der Vermittlung, auch wie Bernd das gesagt hat, der Technologie an die Patienten über die Beraterinnen läuft. Auch andere Aspekte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und so weiter läuft dann auch wiederum über die Beraterinnen. Also das sind diejenigen, die wissen, wie man an welchem Gerät welche Batterie wechselt, wo man welchen Kniff anwenden muss, um das Infusionsset gut zu wechseln, wie man das AID-System nutzt oder welches das Beste ist bei Sport und so weiter. Also all diese Themen sind, glaube ich, bei den Beraterinnen sehr gut aufgehoben, die, und das sieht man auch bei Diatec zum Beispiel, dann auch die Seminare zum Thema AID-Therapie von den verschiedenen Anbietern sehr besuchen, um genau solche Aspekte zu verstehen.
Ich glaube, in vielen Krankenhäusern und Praxen ist es tatsächlich so, dass die Umsetzung der Technologie fast ausschließlich von Diabetesberaterinnen auch durchgeführt wird und Ärzte sich tatsächlich eher mit der Einstellung, den Glukosewerten beschäftigen. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Diabetesberaterinnen immer wichtiger werden für die Praxen, weil sie da tatsächlich das Know-how haben bezüglich der Technologien und der Umsetzung. Das ist ein wirklich großer Teil der Arbeit von Diabetesberaterinnen geworden. Und das ist deshalb so interessant. Die haben ja mal gefragt, wie viel Arbeitszeit da drauf geht. Fast ein Drittel der Arbeitszeit geht in Richtung Technologien, wo sie erstmal keine Erstattung dafür bekommen. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt auch. Also für die Schulung kriegen die Diabetesberaterin ja eine Erstattung. Oder der Arzt, die ärztliche Leitung bekommt oder das MVZ bekommt eine Erstattung. Aber für die Leistungen von Diabetesberatern bezüglich Technologien gibt es keine Honorierung. Und das ist natürlich schon auf lange Sicht ein Problem, wenn ein großer Anteil der Arbeit eigentlich nicht refinanziert ist. Von daher, das ist auch etwas, was wir auf der Diatec ja auch ziemlich eindrücklich diskutiert haben im Roundtable. Das ist von vielen wirklich als ein großes Problem angesehen worden, dass wir eine riesengroße, sprunghafte Zunahme von Technologien haben und man immer so denkt, das macht man einfach so mit. Nee, das ist viel Zeitaufwand, das ist viel Know-how, das notwendig ist. Und da gibt es noch keine richtige Refinanzierung für diese Leistungen von Diabetesberatern, aber auch von Diabetologen.
Das ist ja, Bernd, dann auch ein Grund, warum es Praxen gibt, die ihren Schwerpunkt nicht auf Diabetestechnologie legen, weil sie sagen, also der Aufwand und Nutzen ist für uns nicht gut genug.
Ihr beiden, wir kommen zum Ende. Ich habe aber noch mindestens für jeden eine Frage. Lutz, was war für dich denn das absolut Überraschende bei der Neuauflage des DT-Reports? Kannst du irgendwas hervorheben? Und vielleicht auch, wie reagieren denn die Menschen, denen ihr eure neuen Daten präsentiert?
Naja, also vielen Dank für die Bonusfrage, Günther. Überraschend fand ich doch, wenn man sich das Thema Smartpens anguckt, etwas, was dann Bernd und mich ja auch schon länger umtreibt. Und wenn man da so ein bisschen guckt und die Frage sich anschaut, wie wird denn die Nutzung von Smartpens in 5 Jahren sein? Sei es bei Typ 1, sei es bei Typ 2, dann war ich ein bisschen überrascht darüber, dass hier so über die Länder hinweg so die Einschätzung war, naja, ein Drittel der Patienten ungefähr wird in 5 Jahren eine Smartpen nutzen. Das ist ja ein bisschen ein Kontrast, ein bisschen das Untertrieben zu der aktuellen Situation, wo ja die Smartpens eher wenig verwendet werden. Also wenn man jetzt Smartpens und Kappen für Fertigpens zusammennimmt. Und wir haben ja gefragt, was sind die Barrieren für die Nutzung von Smartpens? Und das ist schon ganz interessant zu sehen hier, was die Healthcare Professionals da so als Barrieren sehen, also eine Präferenz für Fertigpens mit knapp 60%, zu geringe Auswahl von Smartpens ist auf Platz 2, zu hohe Kosten auf Platz 3. Also da werden eine ganze Reihe von Barrieren gesehen, warum diese, wie ich finde, erstmal attraktive Technik, die ja ein Gap, eine fehlende Information wirklich liefert, nämlich zur Realität der Insulintherapie der Patienten, dass das in der Zukunft positiv gesehen wird, aber aktuell vermutlich durch die ganzen Barrieren eben noch, da werden wir ja, du hast ja schon auf die Patientenbefragung, deren Daten wir noch präsentieren werden, verwiesen. Da ist noch eine Menge Verbesserungspotenzial, um es auch wieder freundlich auszudrücken.
Bernd, die letzte Frage an dich. Wir haben es eben schon nochmal gehört, dass wir über die Ergebnisse beim nächsten Mal sprechen, der befragten Menschen mit Diabetes. Ein kleiner Spoiler bitte deinerseits. Ein Satz oder zwei Sätze: Ist die Sicht der Patientinnen und Patienten denn deutlich anders als die der Diabetes-Teams hinsichtlich Digitalisierung in der Diabetologie?
2 Antworten vielleicht. Ich fand total spannend, dass sowohl auf die Ergebnisse der Patienten als auch die von den Healthcare Professionals, dass es da keine großen Unterschiede gab zwischen eigentlich den Ländern, die wir befragt haben. Also die grundsätzlichen Antworten sind sehr homogen. Das fand ich sehr interessant, dass, obwohl wir unterschiedliche Gesundheitssysteme haben, die Einschätzung bezüglich der Technologien sehr homogen war. Allerdings, wenn man dann die Healthcare Professionals und die Patienten vergleicht, sind die Patienten oft noch eine Tick positiver, offener für Technologien als die Diabetologen. Das sieht man vor allem bei den Themen zum Beispiel den DIGAs, also den Apps in der Diabetologie. Da haben die eine viel positivere Einstellung zur Videoschulung, eine positivere Einstellung als die Ärzte. Oder sie schätzen auch bestimmte Dinge ganz anders ein. Zum Beispiel Ärzte sagen, na ja, so die Patchpumpe ist jetzt auch kein so großer Unterschied zu einer Schlauchpumpe, und die Patienten sagen, hey, das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich wählen kann, immer nur Patchpumpe anstatt einem Schlauchpumpe. Also da gibt es schon sehr interessante Unterschiede, und das ist mindestens eine Folge wert, sich darüber auch mal auszutauschen und zu diskutieren, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir vor allem die Anwender fragen, die tatsächlich jeden Tag mit diesen Devices auch zu tun haben. Und ich glaube, der Wert von dem DT-Report ist auch deshalb so hoch, weil wir einfach diese unterschiedlichen Perspektiven von unterschiedlichen Berufsgruppen miteinander vergleichen können. Und das macht richtig Sinn zu sehen, wo gibt es Übereinstimmungen, wo gibt es aber auch große Unterschiede.
Wunderbar, ihr beiden. Diese Folge war in meinen Augen wieder sehr kurzweilig und absolut informativ. Sie war daneben auch mit Hürden versehen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir hatten für unsere Zuhörenden 1-2 Anläufe gebraucht. Ja, aufgrund, wie soll man es denn sagen, in Deutschland unterschiedlicher WLAN-Verhältnisse. Vorsichtig formuliert, ja. In der nächsten Folge gehen wir erneut nochmal auf den DT-Report ein und dann, wie gesagt, auf die Patientenperspektive. Vielleicht auch nochmal, ist mir aufgefallen beim Gespräch heute, über die Länderunterschiede oder vielleicht auch noch einfach ein paar Dinge, die uns da aufgefallen sind. Herzlichen Dank euch beiden auf jeden Fall.
Vielen Dank, Günther.
Ja, danke, Günther. Und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge.
Das war O-Ton Diabetologie Tech Update, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Mein Dank geht an die Kollegen Nicole Finkenauer und die Kollegen Anna Romalis, Nils Gräf und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing aus der Redaktion. Bis bald, sagt Günther Nuber.
Ein Produkt der Metrics Group. We care for media solutions.